Ich beginne die Predigt mit einer Geschichte. Die Hochzeit war vorüber. Die Torten waren verzehrt, die Geschenke ausgepackt. Thomas und seine Braut waren endlich allein. Als das Auto abfuhr, rutschte die Braut ans äußerste Ende des Sitzes, so weit wie möglich von ihrem neuen Ehemann fort. Thomas, bring mich nach Hause. Nach Hause, Katrin? Wir haben doch die Hochzeitsreise noch gar nicht angefangen. Und unser neues Haus wird erst in 3 Wochen fertig sein. Ich will aber gar nicht in das Haus, das du gebaut hast. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht später einmal. Bring mich bitte zurück in meine alte Wohnung. Thomas schaute seine Braut erstaunt an, aber es konnte kein Zweifel bestehen. Sie meinte es ernst. Sein Erstaunen wuchs, als sie fortfuhr. Thomas, ich bin ja froh, dass wir verheiratet sind. Wir gehören zusammen und ich trage jetzt deinen Namen. Aber bitte, ich möchte doch lieber in meine alte Wohnung zurück. Jetzt, da wir verheiratet sind, werde ich versuchen, einmal in der Woche zu dir zu kommen. Aber was ein Zusammenleben mit dir betrifft, da wird nichts draus. Ich möchte zurück in meinen alten Beruf, zu meinen alten Freunden und meinen alten Hobbys. Natürlich liebe ich dich. Ich habe dich ja schließlich als meinen Ehemann angenommen. Ich gehöre dir für immer, aber ich wehre mich dagegen, dass du dich in mein Leben einmischst. Ich will so leben, wie es mir gefällt. Wenn ich krank bin oder Geld brauche, werde ich dich gleich anrufen. Denn du bist ja schließlich mein Ehemann. Aber im Übrigen vielen Dank für deine Liebe. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich dich heiraten will. Danke, dass du mein Ehemann bist. Aber misch dich bitte nicht in mein Privatleben ein. Nun, eine solche Vereinbarung ist alles andere als eine Ehe. Es ist das Zerrbild einer Ehe. Einen Menschen als Ehepartner anzunehmen bedeutet Hingabe. Und Hingabe ist auch genau das, was einen Christen ausmacht, Jesus Christus gegenüber. Es gibt viele, die vielleicht das nicht so wörtlich zu Jesus sagen, aber ihre Einstellung zu Jesus ist genauso wie die von Katrin ihrem neuen Ehemann gegenüber. Vielleicht sagen sie nicht mit so schönen Worten, aber eigentlich sagen sie, Herr, ich habe dich als meinen Heiland angenommen. Danke, dass du mich gerettet hast, aber jetzt lass mich bitte allein. Ich möchte zurück zu meinen alten Freunden, meinen alten Vergnügungen und meinem alten Leben zurückkehren. Ich erwarte von dir, dass du mir hilfst, wenn ich Hilfe brauche, denn du bist ja schließlich mein Heiland. Aber was ein Leben für dich anbelangt, da wird nichts draus. Natürlich, wenn du einmal wiederkommst, dann möchte ich zu dir in die Wohnung kommen, die du bereitet hast. Aber ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Bin ich wirklich ein Christ, wenn ich eine solche Einstellung habe? Habe ich Jesus wirklich angenommen? Habe ich ihm aufrichtig mein Herz gegeben? Meine Beziehung zu Jesus wird geprägt von der Liebe. Und Liebe gibt alles. Alles, was sie hat. Liebe erfordert den ganzen persönlichen Einsatz. Liebe handelt nicht, um einer Pflicht nachzukommen, sondern weil sie liebt. Wie sieht mein Leben mit Jesus aus? Ist mein Leben mit Jesus von der Liebe geprägt? Ich möchte mit euch heute einen Text lesen aus Hebräer Kapitel 13. Das soll der Predigttext sein, die Grundlage für diese Predigt. Hebräer Kapitel 13 und dort die Verse 7 bis 16. Hebräer 13, die Verse 7 bis 16. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Ja, soweit der Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief hat ein großes Thema, und zwar das Bessere. Wir lesen vom besseren Bund, vom besseren Opfer, vom besseren Heiligtum, vom besseren Hohenpriester. Und auch in diesem Abschnitt finden wir diesen Gedanken dreimal wieder. Und das sind die drei Punkte dieser Predigt, die wir näher betrachten wollen. Erstens, wir haben einen besseren Lehrer. Zweitens, wir haben einen besseren Altar, ein besseres Opfer. Und drittens, wir warten auf eine bessere Stadt. Zum ersten Punkt, der bessere Lehrer. Vers 7 lesen wir noch einmal. Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Es ist gut, wenn wir Vorbilder im Glauben haben. Menschen, die vielleicht Eindruck auf uns gemacht haben, wo wir gemerkt haben, das sind wirklich Menschen, die mit Gott leben und die das ausleben, was sie glauben und die für uns ein Vorbild geworden sind. Wenn wir daran denken, welche Vorbilder die Urgemeinde hatte, Paulus, Petrus, Johannes. Also ich hätte gerne mal eine Predigt von Paulus gehört oder von Johannes. Ich hätte Johannes gefragt, erzähl doch mal, was Jesus so über das und jenes gesagt hat und wie er sich so verhalten hat. Er hat Jesus ja 3,5 Jahre selber erlebt. Auch die anderen Apostel, was waren das für Vorbilder im Glauben? Aber unser allergrößtes Vorbild ist Jesus Christus. Von ihm können wir am besten lernen, ihm nacheifern. So wie er gelebt hat, sollen wir auch leben. Wie er die Menschen geliebt hat, sollen wir sie auch lieben. Wie er die Trauernden und die Leidenden getröstet, die Gefangenen besucht, den Irrenden den rechten Weg gewiesen hat, sollen wir es auch tun. Jesus hat die Liebe Gottes den Menschen offenbart und weitergegeben. In seiner Nähe fühlten sich die Menschen wohl, weil sie merkten, dass er sie angenommen hat, als Menschen, als Person. Aber Jesus hat nicht nur damals, vor 2000 Jahren, auf dieser Erde gelebt. Vers 8 sagt, er ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er lebt heute noch. Und genauso wie damals liebt er heute noch die Menschen, jeden Einzelnen, auch dich und mich. Da sagte jemand mal ganz treffend, es gilt kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. Er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Und deshalb geht er jedem Menschen nach. Er möchte jeden Menschen retten und er möchte jeden Menschen ansprechen, dass er Ja sagt zu seinem Angebot. Jesus ist auch heute noch der beste Lehrer. Aber die Frage ist, wie lehrt er denn? Schauen wir uns einmal an, wie er es damals getan hat. Lukas Kapitel 24, Vers 27. Lukas Kapitel 24, Vers 27. Dort haben wir die Begebenheit der Emmausjünger. Die waren verzweifelt, weil Jesus gestorben war und sie glaubten, Jesus würde den Königsthron einnehmen und sie glaubten, dass alles jetzt vorbei wäre und Jesus nicht der Messias und sie waren am Ende ihrer Hoffnung und ihres Glaubens. Und dann kam Jesus zu ihnen und ihnen wurden die Augen gehalten und dann steht hier in Kapitel 24, Vers 27 und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wie hat Jesus die Emmausjünger gelehrt? Er hat sie gelehrt, indem er aus der Bibel, aus dem Alten Testament, ihnen die Texte angeschaut hat. Er hat ihnen eine Bibelstunde gegeben. Das Thema war der Messias. Der Messias im Alten Testament. Also ich muss gestehen, wenn ich über Jesus eine Bibelstunde gebe oder rede, dann nehme ich meistens das Neue Testament. Das ist ja viel einfacher, aus dem Neuen Testament Jesus zu zeigen. Es ist schon eine Herausforderung, aus dem Alten Testament über Jesus zu predigen. Aber es ging hier vor allen Dingen um die Prophezeiungen, Prophetie, die prophetischen Aussagen im Alten Testament, die sich im Leben Jesu als Messias erfüllt haben. Also Jesus hat aus dem Wort Gottes, aus der Bibel zitiert und gelehrt. Das tut er heute immer noch. Jesus lehrt heute noch aus seinem Wort, aus der Bibel. Die Bibel ist Gottes Botschaft an uns. Hier spricht Gott, Jesus, zu uns persönlich. Die Frage ist, finden wir jeden Tag Zeit, uns wie Maria zu seinen Füßen zu setzen und ihm zuzuhören? Öffnen wir ihm jeden Tag unsere Herzenstür wie Zachäus, um ihn hereinzulassen? Und dann wird auch Gott uns ein festes Herz schenken. Wie wir auch in Hebräer 13 gelesen haben, wir lesen dort den nächsten Vers, Hebräer 13, Vers 9. Dort heißt es, Hebräer 13, Vers 9, Lasst uns nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Das heißt, Gott möchte, dass wir fest gegründet sind im Glauben. Wir leben heute in der letzten Phase der Endzeit. Satan kennt auch sehr genau die Prophetie und er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Seine Anstrengungen, die Menschen zu verführen, werden immer geschickter und auch immer stärker und größer. Und weil Gott im Voraus schon von den Verführungen Satans wusste, hat er uns in seinem Wort davor gewarnt. Wir lesen mal einen Abschnitt in Kolosser 2, Verse 4 bis 10. Kolosser Kapitel 2, Verse 4 bis 10. Dort heißt es: Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Und noch Verse 8 bis 10. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und nicht auf Christus. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und in dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Paulus ruft uns hier dazu auf, dass wir fest im Glauben stehen sollen, dass wir nicht hin und her gerüttelt werden können, dass wir in Jesus Christus gegründet sind, dass wir feste Wurzeln haben. Eine Frage, wie lange dauert es, wenn man eine Eiche fällen möchte? Oh, wenn die Eiche groß ist, dann braucht man schon, wenn man eine Säge hat oder elektrische Säge, ein Beil dauert vielleicht ein bisschen länger, aber da hat man schon zu tun. Ich habe letztens eine Eiche gefällt, es hat nur 2 Sekunden gedauert. Warum? Die Eiche war nur so groß. Man musste sie nur nehmen und aus dem Boden herausziehen. Natürlich hat diese kleine Eiche auch schon Wurzeln gehabt, aber die Wurzeln waren halt nur so kurz, so klein. Das heißt, wenn Paulus uns sagt, dass wir in Jesus verwurzelt sein sollen, dann bedeutet das, dass wir nicht so kleine Wurzeln haben sollen, sondern dass unsere Wurzeln mit jedem Tag größer, tiefer und fester werden. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann kann ein Sturm kommen, wie er will, die Eiche bleibt stehen, weil die Wurzeln sie festhalten. So auch in Christus, dass wir in ihm verwurzelt sind, dass wir nicht durch fremde Lehren, durch Stürme irgendwo ausgerissen werden können. Auch der schwächste Mensch ist vor Satans Anschlägen sicher, wenn er eine feste Verbindung mit Jesus hat. Und deshalb versucht Satan gerade bei jedem von uns, unsere Verbindung zu Jesus zu durchbrechen. Satan weiß genau, wenn wir weiter so leben, wie wir bisher leben, aber nicht mehr unsere persönliche Andacht haben, dann kann es sein, dass wir zum Gottesdienst gehen, dass wir genauso singen wie vorher, dass wir genauso aussehen wie vorher, aber das Herz ist leer. Wir haben nur noch eine Form der Gottseligkeit. Deswegen ist die persönliche Andacht am Morgen so wichtig. Hast du auch schon gemerkt, dass Satan diese stille Zeit versucht wegzunehmen? Lass uns nicht nachlassen, uns jeden Morgen diese Zeit zu nehmen, für Gott zu reservieren. Sie ist unermesslich wichtig. Denn die Nachfolge Jesu ist nicht nur, dass wir irgendwelchen Lehren glauben, so wichtig die Lehren auch sind, natürlich. Denn das sind ja die Lehren Jesu, die er uns gesagt hat, sondern dass wir mit ihm eine persönliche Verbindung haben, dass wir ihm vertrauen. Das Vertrauen kann nur wachsen, wenn wir mit ihm kommunizieren, wenn er zu uns spricht durch sein Wort und wenn wir zu ihm im Gebet sprechen. Die persönliche Andacht ist die Grundlage des Lebens. Damals, vor ungefähr 120 Jahren, gab es eine große Krise in der Wendbewegung. Die große Kellogg-Krise. Und Gott hat damals vorausgesagt, wie die Gemeinde geschüttelt werden würde. Und er hat sogar durch Ellen White noch vorausgesagt, dass in der letzten Zeit eine noch größere Krise kommen wird. Er sprach von der Alpha-Krise, die damals gewesen ist, durch Kellogg. Und am Ende wird eine Omega-Krise kommen, die noch größer sein wird. Und die falschen Lehren werden von Satan so geschickt eingeführt werden. Sie werden so dicht neben der Wahrheit liegen, dass es immer schwerer werden wird, sie von der Wahrheit zu unterscheiden. Gott sagt auch, welche falschen Lehren kommen werden. Aber das ist nicht unser Thema heute. Wer darüber mehr wissen möchte, dem empfehle ich die Bücher Eisberg voraus und Entscheidung am Jordan von Lewis Walton. Die Bücher sind schon vergriffen, aber vielleicht kann man sie hier oder da noch auch antiquarisch bekommen. Und Ellen White sagt, wenn sie an diese letzte Zeit denkt, diese Omega-Krise, dann zittert sie bei diesem Gedanken um unsere Gemeinde. Weil man nach außen hin denken könnte und würde, die Gemeinde würde fallen. Aber sie sagt, sie fällt nicht. Gott möchte, dass wir bei ihm bleiben. Gott möchte, dass wir feste bei ihm bleiben. Dass wir ihm immer näher kommen. Ein Zitat aus Zeugnisse Band 2, Seite 293. Liebe Geschwister, seid ihr euch darüber klar, dass eure eigene Seligkeit, aber auch das Schicksal anderer Seelen von der Vorbereitung abhängt, die ihr jetzt für die vor uns liegende Trübsal trefft? Habt ihr jenen lebendigen Eifer, die Frömmigkeit und die Hingabe, die euch befähigen werden, standzuhalten, wenn man euch Widerstand entgegensetzen wird? Wenn Gott jemals durch mich geredet hat, die Zeit wird kommen, in der ihr vor Gericht gezogen werdet und jede Glaubensfrage, zu der ihr euch bekennt, einer strengen Kritik unterzogen wird. Die Zeit, die viele jetzt ungenutzt verstreichen lassen, sollten wir dem Auftrag widmen, den Gott uns gegeben hat, uns auf die bevorstehende Entscheidung vorzubereiten. Sucht in der Schrift, wie ihr es noch nie zuvor getan habt. Wenn ihr nicht zu einer höheren und heiligeren Haltung in eurem geistlichen Leben kommt, werdet ihr für die Erscheinung unseres Herrn nicht bereit sein. Große Erkenntnis wurde uns geschenkt. Ihr entsprechend erwartet Gott von seinem Volk nun Eifer, Treue und Hingabe. Es muss ein geistliches Leben führen, eine tiefere Weihe vor Gott und einen Eifer in seinem Werk zeigen, den es bis dahin nicht erreicht hat. Auf das Gebet sollten wir viel Zeit verwenden, damit unser Wesen im Blute des Lammes gewaschen und weiß gemacht werde. Meine Lieben, diese persönliche Andacht, die persönliche Beziehung zu Gott, das in Gott verwurzelt sein, das ist so wichtig. Wir brauchen keine neuen schwärmerischen Lehren. Wir brauchen keine menschlichen Vermutungen. Was wir brauchen, sind Menschen, die die Wahrheit kennen und sie ausleben und den Auftrag ausführen, die Botschaft den Menschen weiterzugeben. Im 2. Timotheus, Kapitel 4, hat Gott dem Timotheus genau diese Botschaft aufgetragen. Wir lesen einmal 2. Timotheus, Kapitel 4 und dort die Verse 2 bis 5. Predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums und richte dein Amt redlich aus. Soweit der Text an Timotheus. Ich denke, was Gott hier vorausgesagt hat, erfüllt sich jetzt, heute vor unseren Augen. Wir haben eine Zeit erreicht, die hier beschrieben ist, wo die Menschen die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Die Menschen werden sagen, das sind Hassreden, das ist Extremismus, das ist Fanatismus, das sind Verschwörungstheorien. Es wird mit allen möglichen Dingen abgewiesen. Und sie werden sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das bedeutet, dass es viele Prediger geben wird, die das sagen, was die Menschen hören wollen. Aber entscheidend ist nicht, was Menschen hören wollen, sondern was Gott uns beauftragt zu sagen. Paulus spricht zum Timotheus. Und Gott sagt zu ihm, dass er das Werk, das Wort predigen soll. Zu jeder Zeit. Zur Zeit und zur Unzeit. Dass man dazu steht, predigen, zurechtweisen, drohen, ermahnen. Es gehört alles dazu, aufbauen, korrigieren. Und gerade in der Zeit, wo mehr und mehr die Menschen sich von der Wahrheit abwenden, soll die Wahrheit umso deutlicher und klarer verkündigt werden. Zeugnisse Band 3, Seite 233. Satan, der Feind, versucht, die Gedanken unserer Geschwister von der Aufgabe abzulenken, eine Gemeinde zuzubereiten, die in diesen letzten Tagen bestehen kann. Seine Spitzfindigkeiten und Trugschlüsse sind dazu bestimmt, die Gemüter von den Gefahren und Pflichten der Stunde abzulenken. Sie achten das Licht, das Christus durch Johannes in der Offenbarung seinen Kindern gab, für nichts. Sie lehren, die gerade vor uns liegenden Ereignisse seien nicht wichtig genug, sie besonders zu beachten. Sie machen die Wahrheit, die himmlischen Ursprungs ist, unwirksam und berauben die Kinder Gottes ihrer früheren Erfahrung, indem sie ihnen eine irrtümliche wissenschaftliche Annahme vermitteln. Und genau das erleben wir heute, dass es viele gibt, die sagen, Prophetie brauchen wir nicht, das kann jeder anders auslegen, wie er will, und dass die Erfahrung und die Voraussagen und die Grundlagen, die wir hier haben als Eventgemeinde in der Prophetie, dass das einfach für unwichtig angesehen wird oder umgedeutet wird. Umso wichtiger müssen wir jetzt die klare Botschaft verstehen, die Gott uns gibt, ausleben und weitergeben. Das war der erste Punkt. Jesus Christus ist auch heute noch der bessere Lehrer. Er lehrt uns durch sein Wort, durch die Bibel, damit wir nicht verführt werden und damit wir auch mit ihm eine enge Beziehung haben, damit wir mit ihm verbunden sind, dass wir auf ihn schauen, dass wir im Gebet uns die Kraft holen, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Punkt 2, der bessere Altar, das bessere Opfer. Wir kommen zurück zu Hebräer Kapitel 13 und dort lesen wir Verse 10 bis 12. Hebräer Kapitel 13, Verse 10 bis 12. Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Wir haben einen besseren Altar. Der Altar war im Alten Testament der Ort, wo die Menschen Gott angebetet haben. Abraham, Isaak und Jakob haben überall dort, wo sie hinkamen, einen Altar gebaut. Und dort haben sie Gott angebetet, haben um Sündenvergebung gebeten und waren Gott nahe. Und hier sagt uns Paulus im Hebräerbrief, dass wir einen besseren Altar haben. Zum Glück müssen wir heute keine Opfer mehr darbringen. Unser Altar ist Jesus Christus. Er ist auf Golgatha für uns gestorben. Deshalb können wir immer und überall zu Gott kommen und ihn um Vergebung unserer Schuld bitten. Denn unser Opfer ist ein für alle Mal von Jesus dargebracht worden. Wir haben ein besseres Opfer als die Opfer des Alten Testamentes. Er ist unser Opfer. Er ist das einzig wahre Opfer. Selbst die Opfer im Alten Testament konnten die Sünden nicht vergeben, sondern sie waren nur ein Vorschatten auf das wahre Opfer Jesu Christi. Und wenn Jesus Christus es nicht geschafft hätte, wenn er gesündigt hätte, dann wäre all die Vergebung im Alten Testament hinfällig gewesen und sie hätten keine echte Vergebung gehabt. Deswegen waren all die Opfer im Alten Testament nur ein Hinweis auf den Messias, der kommen würde. Das Vertrauen auf den kommenden Messias, der die Sündenvergebung möglich gemacht hat. Und hier wird jetzt im Text dieses Opfer Jesu verglichen in Vers 11 und 12 mit dem großen Versöhnungstag. Schauen wir uns einmal ganz kurz die wichtigsten Vorgänge beim Versöhnungstag an. Es wurden zwei Böcke ausgesucht und dann wurde es losgeworfen. Ein Bock für den Herrn und ein Bock für Asasel. Der Bock für den Herrn wurde geschlachtet, geopfert und sein Blut wurde dann vom hohen Priester ins Allerheiligste hineingebracht. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste hineingehen. Auch vorher musste er noch räuchern. Warum? Weil im Allerheiligsten Gottes Gegenwart war, die Schechina. Und die war so hell, dass ein Mensch, wenn er da hineingegangen wäre, wäre umgekommen. Und durch das Räuchern wurde das ganze Heiligtum voll Rauch und so konnte der Hohepriester leben und trotzdem ins Allerheiligste hineingehen. Und er hat dann vor dem Gnadenthron, vor der Bundeslade, einige Tropfen von dem Blut dieses ersten Bockes genommen und hat sie vor die Bundeslade gesprengt. Und hat damit eine Sühnung für das Volk vom ganzen Jahr vollbracht. Und dann ist der Hohepriester wieder hinausgegangen und hat jetzt symbolisch die Sünden des ganzen Volkes vom ganzen Jahr mit sich genommen. Und zwar, natürlich haben das Volk Israel jedes Mal, wenn sie geopfert haben, ihre Sünde vergeben bekommen. Das heißt, es wurde von ihnen weggenommen und die Sünde wurde übertragen auf das irdische Heiligtum. Das wurde sozusagen dort gelagert. Und dann war einmal im Jahr diese Reinigung vom irdischen Heiligtum. Und dann hat der Hohepriester die Sünden vom ganzen Volk, vom ganzen Jahr mitgenommen und hat sie dann auf den zweiten Bock gelegt, den Bock für Asasel. Und er hat dort die Sünden bekannt vom Volk, vom ganzen Jahr. Und dieser zweite Bock ist dann in die Wüste geschickt worden, wo er dort in der Wüste umkam. Jetzt war aber noch der tote Körper vom ersten Bock da. Und diesen toten Körper hat man dann außerhalb des Lagers verbrannt, damit er das Volk nicht wieder verunreinigen sollte. Soweit die Zeremonie beim großen Versöhnungstag. Die Opfer im Alten Testament, auch die beim großen Versöhnungstag, aber auch die täglichen Opfer, waren natürlich ein Hinweis, eine Vorausschattung des großen Opfers Jesu Christi, dass er das wahre Opfer gebracht hat. Und so wie der erste Bock außerhalb vom Lager verbrannt wurde, so litt und starb auch Jesus Christus außerhalb Jerusalems, draußen, dort, wo Verbrecher und Mörder hingerichtet wurden, außerhalb des Tores. Er starb dort, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. Folgen wir einmal Jesus, wie er vom Gerichtshaus nach Golgatha geht. Eine ungeheure Menschenmenge folgte Jesus. Er war körperlich am Ende. Unter der Last des Kreuzes bricht er zusammen. Die Qualen der letzten Stunden waren zu viel für ihn gewesen. In Gethsemane hat er mit den Mächten der Finsternis gerungen. Danach wurde er verraten, verhört, gegeißelt, misshandelt. Die ganze Nacht hindurch hatten sich die Ereignisse überschlagen. Aber Jesus war nicht unterlegen. Er hatte kein Wort gesprochen, es sei denn, es diente zu Gottes Ehre. Während des ganzen Verhörs hatte er eine würdige, feste Haltung bewahrt. Aber nun brach er unter der Last des Kreuzes zusammen. Einige Frauen weinten und klagten aus Mitleid mit ihm. Dieses Weinen der Frauen war das Einzige, was Christi Aufmerksamkeit erregte. Obwohl er selbst tiefstes Leid erduldete, während er die Sündenlast der Welt trug, ließ ihn doch der Ausdruck des Kummers dieser Frauen nicht gleichgültig. Er blickte sie mit Liebe an. Er wies ihr Mitgefühl nicht zurück, im Gegenteil. Er hatte eine noch größere Anteilnahme für sie. Ihr Töchter Jerusalem, sagte er zu ihnen, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Dabei dachte er an die Zerstörung Jerusalems, das schreckliche Leid, was sie denn dabei zu erdulden haben würden. Als sie die Kreuzigungsstätte erreichten, nagelten sie ihn ans Kreuz. Er verfluchte nicht die Soldaten, die ihn so roh behandelten. Er verwünschte nicht die Priester und Obersten, die ihn zum Tode ausgeliefert hatten. Kein lauter Klage kam über seine Lippen. Trotz seiner ungeheuren Schmerzen beschäftigten sich seine Gedanken mit den Sünden seiner Peiniger und der Vergeltung, die sie einmal erleben werden müssen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, betete er. Als Jesus am Kreuz hing, verhöhnten und verspotteten die Priester und Obersten ihn sogar noch. Aber Jesus tat seinen Mund nicht auf. Er erduldete alles willig. Während seiner schwersten körperlichen und seelischen Qualen dachte der Heiland nur an andere. Er hatte die Frauen am Wegesrand getröstet. Er bat für seine Mörder um Vergebung. Er vergab dem reumütigen Schächer neben ihm am Kreuz. Er dachte fürsorglich an seine Mutter. So hing der Sohn Gottes, ohne Sünde und ohne Makel am Kreuz. Sein Fleisch war von den Misshandlungen zerfetzt. Die Hände, die er so oft segnend ausgestreckt hatte, waren an das Holz genagelt. Die Füße, die immer nur Wege der Liebe gegangen waren, hatte man ans Kreuz genagelt. Das königliche Haupt war von der Dornenkrone verwundet, die bebenden Lippen im Schmerz verzogen. Alles, was der Heiland erduldete, die von seinem Kopf und seinen Füßen und Händen fallenden Blutstropfen, seine quälenden Schmerzen, die unglaubliche Seelenqual, als der Vater sein Antlitz vor ihm verbarg. All das ist deinetwegen geschehen. Für dich hat er sich bereit gefunden, freiwillig diese Sündenlast zu tragen. Für dich hat er die Macht des Todes wieder gebrochen und die Tore des Paradieses wieder geöffnet. Er, der das stürmische Meer stillte, der die Teufel erzittern machte und die Krankheiten verbannte, der den Blinden die Augen öffnete und den Toten neues Leben gab. Er gab sich selbst am Kreuz zum Opfer, weil er dich liebt. Im Tode Christi können wir Gottes Wesen erkennen. Sein Grundsatz heißt geben und nochmals geben. Er gab alles, was er hatte. Er handelte nicht so wie Katrin am Anfang in der Geschichte dieser Predigt, sondern er gab sich uns ganz hin. Und er ruft uns auf, dass wir uns auch ihm ganz hingeben. Denn nur derjenige, der ihm sein Leben übergibt, für den wird auch Jesu Tod am Kreuz wirksam werden. Jesus ist für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen werden gerettet, sondern nur die, die auf seine Liebe antworten und deren Herz bewegt wird von seiner Liebe in seinem Tod und die eine Gegenliebe für ihn empfinden und die Jesus ihr Leben übergeben. Gott ruft uns auf, dass wir ihm unser Leben geben und dass wir auch anderen Menschen diese Freude weitergeben können, die er in unser Herz hineingibt. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Gott hat uns in seinem Sohn alles geschenkt und er schenkt uns auch heute noch so viele Dinge. Auch wenn wir in den letzten Wochen einige Einschränkungen hatten, aber wir haben so viel Reichtum. Er hat uns reich beschenkt an Gesundheit, an Gaben und Fähigkeiten, an Zeit, an Geld. Wie viel geben wir Gott? Wie viel stellen wir ihm zur Verfügung? Ellen White sagt, wenn du vor dem Kreuze stehst und den Himmelsfürsten für dich sterben siehst, kannst du dann dein Herz verschließen und sagen, nein, ich habe nichts zu geben. Das war der zweite Punkt. Wir haben einen besseren Altar, ein besseres Opfer. Jesus Christus ist unser Opfer. Er starb für uns, damit wir frei sein können. Punkt 1 war, Jesus ist unser besserer Lehrer. Die Bibel lehrt uns und zeigt uns Jesus Christus. Finden wir Zeit, in seinem Wort zu lesen? Zweitens, finden wir Zeit, haben wir uns entschieden, Jesus unser Herz, unser Leben zu übergeben? Er, der unser besseres Opfer ist. Punkt 3, die bessere Stadt. Wir warten auf eine bessere Stadt. Hebräer Kapitel 13, Verse 13 bis 16. Hebräer 13, Verse 13 bis 16. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. So wie es John Bunyan in seiner Pilgerreise beschreibt, sind wir auf dieser Erde eigentlich nur Pilger. Unsere eigentliche, unsere wirkliche Heimat ist im Himmel. Und die bessere Stadt, von der Paulus hier schreibt, auf die wir warten, die zukünftige Stadt, das ist das neue Jerusalem. Und das sind die Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet. Natürlich dürfen wir auch hier schon wohnen und auch Wohnungen haben oder Häuser haben, aber alles, was wir auf dieser Erde haben, wird einmal vergehen, werden wir zurücklassen müssen. Unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Das ist die Stadt, auf die wir warten, die himmlische Stadt. Ein Sprichwort sagt, wo eines Menschen Heimat ist, da ist auch sein Herz. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Woran hast du dein Herz gehängt? Warum nur hängt unser Herz oft noch so sehr an den irdischen Dingen? Sollten wir nicht viel mehr über die Ewigkeit und über die Vorbereitung darauf nachdenken? Denn wenn unsere eigentliche Heimat im Himmel ist, unser Schatz im Himmel ist und Jesus uns im Himmel ist, der unser Wichtigstes im Leben ist, dann sollten wir auch viel mehr gedanklich damit beschäftigt sein, mit dem, was uns wichtig ist. Die Wiederkunft Jesu Christi liegt so greifbar nahe vor uns. In jeder Stunde, die verrinnt, möchte Gott uns vorbereiten auf die letzten Ereignisse, die noch kommen werden. Jeder Tag bringt uns dem Ende näher. Bringt er uns auch näher zu Gott? Bald wird der Kampf zwischen denen, die Gott dienen, und denen, die ihm nicht dienen, heiß entbrennen. Große Anfechtungen und Prüfungen erwartet die Gläubigen. Ja, die Offenbarung spricht davon, dass eine Trübsal kommen wird in der letzten Zeit. Das liegt noch vor uns. Deshalb ruft auch Gott uns auf, wie wir in Vers 13 gelesen haben, lasst uns hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Dass wir wie Jesus das Leid und die Schmach zu tragen bereit sind. Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Dass wir jetzt in der Zeit des Friedens leben dürfen, da können wir dankbar für sein. Dass wir die Botschaft frei verkündigen können, ist auch nicht selbstverständlich. Es wird eine Zeit kommen, wo das nicht mehr so selbstverständlich ist, wo es unter Schwierigkeiten nur noch möglich ist. Wenn wir unser Leben Gott übergeben, dann sind wir auch bereit, für Jesus zu leiden und für Jesus zu sterben. Die Kraft dazu, die haben wir jetzt noch nicht. Denn Gott gibt die Kraft immer nur dann, wenn wir sie auch brauchen. Aber wenn es soweit ist, dann wird Gott uns die Kraft geben. Und es gibt immer wieder die Zeugnisse, wo Märtyrer, die für Gott gestorben sind, wie man gesehen hat, wie sie durch göttlich übernatürliche Kraft gestrahlt haben, dass sie keine Schmerzen hatten und dass dadurch Gottes Macht an ihnen sichtbar wurde und sich andere Menschen dadurch bekehrt haben. Deswegen, Gott wird uns führen. Wir müssen keine Angst haben. Kein Mensch kann von sich aus selbst Kraft haben, Märtyrer zu sein. Das geht gar nicht. Das geht nur, wenn Gott uns übernatürliche Kraft gibt. In Römer 8, Vers 18 heißt es, ein ganz wichtiger Vers, ein ganz schöner Vers. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die Gott an uns offenbaren wird. Das heißt, die Herrlichkeit, die dann kommt, die Stadt, auf die wir warten, ist so herrlich und so schön, dass es kein Vergleich ist zu allem, was wir auf dieser Erde haben. Selbst wenn wir alles Leid der Welt auf uns nehmen müssten, es würde sich lohnen, um dort zu sein. Aber selbst das müssen wir ja nicht. Gott ist ja bei uns im Leid und Gott hilft uns und führt uns jetzt schon durch das Leid hindurch. Aber die Herrlichkeit ist unendlich mal viel größer und schöner und besser. Darauf dürfen wir uns freuen. Darauf dürfen wir warten. Das ist unsere Hoffnung, Jesus zu sehen, wenn er kommt. Wir haben allen Grund, Gott zu loben und zu danken für diese Herrlichkeit, die er für uns bereithält. Deswegen Hebräer 13, Vers 15. Dort heißt es, so lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Weil wir diese Herrlichkeit vor uns haben, weil wir diese Hoffnung haben, dürfen wir Gott loben und preisen und ihm dafür danken. Und natürlich auch weitersagen. Auch anderen Menschen von dieser Herrlichkeit zu erzählen. Wie schön wäre es, wenn ein Mensch durch dein Zeugnis, was du gegeben hast, auch dort sein darf. Oder andersrum gesagt, vielleicht gibt es Menschen, die auch Gott gerne dort wären, aber es hat ihnen niemand gesagt, wie sie dorthin kommen. Es ist unsere Aufgabe, die Menschen einzuladen, ihnen Zeugnis zu geben, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, dass die Ewigkeit vor uns liegt, die Herrlichkeit bei Gott, das neue Jerusalem. Und dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch dorthin zu kommen, indem er sein Leben Gott übergibt, Jesus vertraut und an ihn glaubt. Und ich bin überzeugt, gerade, und ich habe auch erlebt, gerade jetzt in dieser Zeit, der Corona-Krise, dass die Menschen offener sind für die Bibel, für Gottes Wort, dass wir ihnen jetzt ein Zeugnis geben können. Jetzt ist die Zeit, uns Gott ganz zu weihen. Jetzt ist die Zeit, den Menschen unser Zeugnis zu geben. Jetzt ist die Zeit, unsere Verbindung zu Gott zu festigen. Jetzt ist die Zeit, uns vorzubereiten auf das Ende. Wir wissen nicht, wie lange wir noch die Gnadenzeit haben. Ellen White sagt in Zeugnissen Band 3, Seite 380, das vor uns liegende Werk wird jede menschliche Kraft brauchen. Es wird starken Glauben und ständige Wachsamkeit fordern. Die Erfahrungen, denen wir zu begegnen haben, werden manchmal sehr entmutigend sein. Die gewaltige Größe der Aufgabe wird uns erschrecken. Dennoch werden wir mit Gottes Hilfe den Sieg erringen. Jesus wird mit uns sein. Er wird durch den Heiligen Geist vor uns hergehen und uns den Weg bereiten. Er wird uns in jeder Notlage unser Helfer sein. Meine Lieben, wir haben zwar die Voraussage, dass eine Notzeit kommt, eine Zeit der Trübsal, aber wir haben auch die Voraussagen, die Verheißung Gottes, dass er bei uns sein wird. Gottes Gemeinde wird den Sieg erringen. Wenn wir uns an Jesus halten, werden wir mit ihm am Ende siegen, auch wenn es zwischendurch anders aussieht. Deswegen es ist es unsere Entscheidung, Ja zu sagen zu ihm, unsere Verbindung mit ihm zu festigen. Und er wird uns dann festhalten und durch die letzte Zeit hindurchführen. Er wird unser Helfer sein. Jesus wird am Ende der Sieger sein und wir mit ihm. Die Zusammenfassung. Erstens, Jesus Christus ist auch heute noch unser besserer Lehrer. Wenn wir geduldig von ihm lernen, wird er uns die größten Schätze seiner Wahrheit öffnen, unseren Glauben stärken, dass wir nicht mehr durch falsche Lehren irregeführt werden. Zweitens, Jesus Christus ist unser besseres Opfer. Er gab sich selbst ganz hin. Er litt und starb für dich und für mich. Er wurde verurteilt für unsere Sünde, die er nicht getan hatte. Er erlitt den Tod, der unser war, damit wir das Leben haben, das er verdient hatte. Sind wir bereit, uns ihm ganz hinzugeben? Und drittens, Jesus hält für uns eine bessere Stadt, eine bessere Heimat, das neue Jerusalem bereit. Bald schon werden wir für ewig unsere Wohnung im Himmel beziehen dürfen. Möchtest du nicht auch dabei sein, wenn Jesus Christus wiederkommt in den Wolken des Himmels, um uns nach Hause zu holen? Wie schön wird das sein? Im großen Kampf ist beschrieben, dass vom Osten her eine kleine schwarze Wolke kommt, halb so groß wie eines Mannes Hand. Sie wird immer näher kommen und immer größer werden und immer herrlicher werden. Und dann werden wir die Engel sehen, die alle mitkommen. Und irgendwann werden wir ihn sehen, Jesus. Und er wird immer näher kommen und immer größer werden. Und wir werden den Eindruck haben, er schaut nur mich an. Und wir werden überwältigt sein von der Liebe, der Freude und der Gnade Jesu. Und wir werden ein Glücksgefühl haben, was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Wir werden ausrufen, das ist der Herr, auf den wir gewartet haben. Meine Lieben, auf Jesus zu warten, Jesu Wiederkunft zu erleben, das ist das, was zählt. Am Ende zählt nur noch, dass wir dabei sind, im Himmel, bei Gott. Und nicht, wie lange wir gelebt haben, wie gut wir gelebt haben. Jesus ist unser Herr, unser Heiland, unser Freund. Er kommt bald in den Wolken des Himmels. In Offenbarung 3, Vers 20 und 21 hat er eine schöne Verheißung gegeben. Die dürfen wir auf uns beziehen und auch für uns annehmen. Offenbarung 3, Vers 20 und 21. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Jesus lädt dich ein, dass du ihm deine Herzenstür öffnest, dass er hineinkommt. Und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Jetzt schon, aber dann von Angesicht zu Angesicht in der Ewigkeit. Deswegen sage ja zu Jesus. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass du in der Bibel zu uns sprichst. Herr, hilf, dass wir Zeit finden, jeden Tag daran zu lesen, daran zu studieren, daran deine Stimme zu hören. Dass wir jeden Tag Zeit finden, im Gebet mit dir verbunden zu sein, unser Herz dir auszuschütten und Kraft zu bekommen für unser geistliches Leben. Wir bitten dich, dass du uns festigst, dass wir nicht durch falsche Lehren hin und her geworfen werden, sondern dass wir in dir verwurzelt sind, dass unsere Wurzeln immer stärker und kräftiger werden. Jesus, wir danken dir, dass du unser Opfer bist, dass du damals vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen bist, um unsere Schuld, um meine Schuld zu tragen. Jesus, wir möchten unser Leben dir ganz übergeben, dass dein Opfer auch für mich und für uns Gültigkeit bekommt, dass auch wir gerettet werden. Und Herr Jesus, wir freuen uns, dass du versprochen hast, wiederzukommen. Wir warten auf die bessere Stadt. Herr Jesus, komm doch bald. Mach mit dieser Erde, mit der Sünde, mit dem Leid ein Ende. Dass wir bald bei dir sein dürfen. Hilf, dass wir dir treu bleiben bis zum letzten Tag. Und dass wir Zeugnis geben können, dass auch am Ende Menschen im Himmel sein werden, die dann zu uns sagen werden, weil du damals Zeugnis gegeben hast, darf ich jetzt hier sein. Herr Jesus, wie kostbar ist es doch nur ein Mensch, der die Ewigkeit mit uns gemeinsam dort erleben darf. Jesus, hab Dank für deine Liebe. Hab Dank, dass du dich nach uns sehnst, dass du uns nach Hause holen möchtest. Gießt du deine Liebe in unsere Herzen aus, dass auch wir dich lieben können und dass wir auch wir Sehnsucht haben, nach dir, dich zu sehen. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.